Alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Bücher, Hintergründe, Wissen.
Es geht um das Denkbuch Erfolg in dieser Ausgabe des Sachbuch-Podcasts von Thomas Kapp. Und jetzt hören wir erstmal rein, was auf dem Buch so draufsteht.
Streben Sie auch nach Erfolg und Glück? Die meisten Menschen tun dies in irgendeiner Form. Reichtum, Macht, Karriere, exotische Reisen, Gesundheit oder einfach ein intaktes Familienleben. Doch was ist Erfolg? Was ist Glück? Es gibt nun nicht die eine gültige Herangehensweise, die zu garantiertem Erfolg und Glück führt. Für den Autor Thomas Kapp gibt es keinen Mustererfolg im Leben und auch kein Kochrezept für den Erfolg. Denn wir Menschen sind einzigartig und ihr Erfolg ist daher nur ganz persönlich und individuell möglich. Thomas Kapp hat die Kategorien für den individuellen Erfolg herausgearbeitet und zerlegt die grundlegenden Erfolgselemente in ihre Einzelteile, damit sie diese für sich wieder neu zusammenbauen können. Wird dadurch Erfolg verstehbar, lernbar oder gar planbar? Ja, aber eben nur auf individueller Basis, behauptet Thomas Kapp und stellt Ihnen in dieser vierbändigen Buchreihe die 42 Kategorien des Erfolgs in verständlicher und gut strukturierter Form vor. Er nimmt Sie auf eine Abenteuerreise mit und verschafft Ihnen dadurch mehr Orientierung in einer immer verrückteren Welt, mehr Erfolgschancen, mehr Gelassenheit sowie deutlich weniger Stress. Diese Buchreihe möchte Sie zum aktiven Nachdenken anregen. Sie selbst müssen denken, um Ihr Bewusstsein zu vergrößern. Erschaffen Sie sich die Fundamente Ihres eigenen Erfolgs. Sie helfen sich selbst und mit dem Denkbuch Erfolg sind Sie niemals allein.
Der Jurist, der Rechtsanwalt und Autor Thomas Kapp ist bei mir im Podcaststudio.
Diese Tätigkeit, ich glaube, die spielt da auch so ein bisschen rein. Als Anwalt hast du ja mit so vielen Menschen zu tun. Du musst den Richter einschätzen, den Staatsanwalt, dann musst du die Gegenseite. Da bekommt man, glaube ich, auch ein gutes Gefühl für Menschen, oder?
Absolut, absolut. Ich glaube, wenn man das nicht hat, dann sollte man sich überlegen, ob man wirklich den Anwaltsberuf ergreifen sollte. Also ein Motto, weil du vorher ja gefragt hast, mir dem Motto, was ich immer an meine jungen Mitarbeiter immer mitgegeben habe zu Anfang. Ich sagte immer, sie werden hier bei einem ja einiges lernen, aber lernen Sie am Anfang einen Satz, wenn Sie Anwalt sind, Sie haben es immer mit Menschen zu tun. Und das wird in der Ausbildung nie so betont. Und manche, die sind dann so stramm theoretisch ausgebildet, aber der Umgang mit Menschen, der liegt ihnen nicht so, da haben sie nicht so trainiert. Und ich glaube, wenn man das nicht kann, dann wird man sich als Anwalt immer etwas schwer tun.
Also ich habe immer so im Hinterkopf, es gibt diese ganzen Sprichwörter, man sieht sich immer zweimal und ich glaube, das ist in jeder Lebenssituation sollte man auch so vorgehen. Das heißt, auch wenn eine Gerichtsverhandlung vielleicht hart ausgefochten wird, sollte es fair sein und so sein, dass man sich auch danach noch in die Augen schauen kann.
Absolut, ich halte es auch für intelligent, weil ich kann mich in der Sache hart streiten und trotzdem kann ich, sagen wir mal, in einem gepflegten und respektvollen Umgangston mit anderen Menschen kommunizieren. Und ich habe die Beschimpfung von anderen nie als besonders sachdienliche Vorgehensweise angesehen, weil ich war immer Stratege und ich sagte, was ist der Ausgangspunkt? Welche Möglichkeiten habe ich? Welche Optionen habe ich? Welche Schritte muss ich jetzt ergreifen, um jetzt zu meinem Ziel zu kommen? Und da war die jetzt Beschimpfung von anderen oder beleidigt sein oder so, war eigentlich nie eine gute Option. Und gerade auch in Verhandlungen herauszufinden, was will der andere eigentlich wirklich haben. Oft hat er, also wenn man das Harvard-Konzept mal anguckt, gibt es ja immer die Unterscheidung zwischen den Positionen und dem Interesse. Es gibt ja dieses schöne Beispiel mit der Zitrone, wo zwei Geschwister sich um eine Zitrone streiten und naja, nach langem Hin und Her kommen sie halt zu dem Ergebnis, okay, wir schneiden die in der Mitte auseinander und jeder kriegt eine halbe Zitrone. Und nachträglich hat sich aber herausgestellt, die haben sich eigentlich völlig missverstanden, weil der eine wollte eigentlich die Zitrone haben, um Saft rauszumachen. Der andere wollte die Schale haben, um seinen Teig für seinen Zitronenkuchen noch etwas anzureichern. Und hätten die ordentlich kommuniziert und nicht Positionen bezogen, sondern über ihre Interessen gesprochen, dann hätte man ganz einfach gesagt, ja gut, der eine kriegt das Fleisch und der andere kriegt die Schale, beide sind happy. Ne? Und so ist es oft so, dass man sich auf Positionen versteigt, die möglicherweise gar nicht mit den eigenen Interessen hundertprozentig deckungsgleich sind. Also typisches Beispiel, was ich immer gerne anführe, ist ein Nachbarrechtsstreit. Wenn der Nachbar zu einem kommt und sagt, ja, also die Hecke ist jetzt 10 Zentimeter zu hoch, dann geht es meistens nicht um die Hecke. Dann geht es meistens um die Beziehung zwischen zwei Nachbarn, die aus irgendeinem Grund sauer gelaufen ist, die wo es Verstimmung gegeben hat, was auch immer. Und wenn man den Punkt klärt, dann ist die Hecke kein Thema mehr.
Naja, das ist ja dann meistens so, dass wenn der Punkt nicht geklärt ist, dann wird die Hecke dann meistens wahrscheinlich auch irgendwann mal 20 und 30 Zentimeter hoch.
Ja, aber wenn die Kommunikation stimmt, dann wird man da immer eine Lösung finden.
Ja.
Und dann gehen die zu Gericht. Also ich habe, als ich beim Landratsamt war, da war ich bei so einer unteren Baubehörde, da haben wir sogenannte Ortstermine vorgenommen. Also da hatte sich immer einer beschwert über das Bauvorhaben des Nachbarn. Dann haben wir uns das angeguckt, da hatte ich dann da meinen Ausbilder dabei und dann haben wir immer beide Seiten angehört, wie jetzt die Lage ist. Und ich stand immer so daneben und dachte, Mensch, also ich sag mal, in 2/3 der Fälle dachte ich, Mensch, die haben doch ein ganz anderes Problem. Da geht es doch gar nicht um das Baurecht. Der hat aber einfach entdeckt, ja, der hat irgendwie einen halben Meter zu weit da über die Linie gebaut oder der hat irgendwie da einen Teich hingelegt, den er nicht hinlegen darf oder was der Teufel. Und dann haben die sich über das Baurecht letztendlich haben die einen Beziehungsstreit geführt.
Ja, das ist eigentlich.
Wie gesagt, im Ehestreit ist es auch nicht viel anders. Da ist oft Position und Interesse sind einfach zwei paar Dinge. Und wenn man das mal erkannt hat, dann kann man eben in solchen Situationen unheimlich viel gestalten, unheimlich viel bewegen. Man hat eine ganz andere Verhandlungsmasse plötzlich wieder in der Hand.
Naja, das ist natürlich spannend. Wenn du auch heute Menschen berätst, kommst du natürlich mit diesem ganzen Erfahrungsschatz von Dingen, die du schon gesehen hast, was für Ebenen eigentlich da arbeiten, um die es gar nicht geht, aber die halt vorgetäuscht werden.
Genau, genau. Und ich bringe eben in meine Coaching-Praxis jetzt heute, deshalb habe ich gesagt, das mache ich, diesen Schritt bringe ich ein, den, ich sag mal, Verstand in die Strategie eines Anwalts und ich sag mal, das Herz, das Gefühl und die Intuition eines Coaches. Und diese Kombination, würde ich mal sagen, ist am Markt nicht so häufig vertreten. Und gibt einige in der Beratung dann eine gewisse Mehrdimensionalität, wovon meine Klienten eigentlich regelmäßig sehr profitieren.
Thomas Kapp ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Thomas Kapp ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er hat sich sehr viele Gedanken über das Thema Erfolg gemacht und hat eine Menge Kategorien gefunden, die man braucht, um erfolgreich zu sein.
Und du hast dann auch noch deine Zeit aufgewendet, um auch noch, ja, jetzt kann man gar nicht sagen ein Buch, sondern Bücher zu schreiben.
Ja gut, das war, wenn wir auf den Punkt kommen, das Buch ist eigentlich entstanden mit einem kleinen Misserfolg. Und zwar hatte ich mir nach meiner anwaltlichen Tätigkeit vorgestellt, ich mache unter anderem für Studenten an der Universität Tübingen, an der ich ja selber studiert habe, mache ich so einen Mentoring-Kurs, also so mit ein bisschen Soft Skill und eben so Fähigkeiten. Ich sagte immer das, was man auf der Schule nicht so lernt und auf der Uni eben auch nicht. Also manche fangen ja an so mit Rhetorik und Körpersprache und so. Und ich wollte dann noch ein bisschen tiefer gehen, weil es da noch eine ganze Reihe von Facetten gibt, die damit reinspielen. Bin angeregt worden eigentlich durch eine Vortragsreihe, die ich mal entwickelt hatte, was ist ein guter Anwalt? Und da hatte ich so etwa 150 Punkte entwickelt und das fand ich eigentlich total spannend und dachte, das können wir ja ein bisschen ausdehnen auf andere Fachbereiche, dass ich also nicht nur im juristischen verharre, sondern eben auch Leuten, die BWL oder Medizin oder Geografie oder Lehramt studieren, da auch noch was mitzugeben. Und dann bin ich also dann frohgemut zur Uni gegangen. Ich kannte den Dekan damals sehr gut. Er fand das ganz toll, die Idee. Er kannte mich und sagte, ja, du machst es gut. Und er schickte mich dann zu irgendeiner Stelle, ich weiß nicht mehr genau, was es war, Praxis und Beruf oder Career Service. Und die fanden das auch immer ganz toll, aber sie waren nie zuständig. Und dann haben die mich also von einer Station zur nächsten. Da gibt es dann also noch Studium Professionale und dann gibt es noch erfolgreich studieren und dann gibt es noch Beratung zum Berufseinstieg und die Studienfachberatung, also so gefühlt so 7 bis 8 verschiedene Stellen. Alle fanden es ganz toll, alle konnten mit meiner grundsätzlichen Idee was anfangen, aber sie waren alle nicht zuständig. Lange Rede, kurzer Sinn, nach einem Jahr war ich wieder beim Dekan. Der hatte bis dahin dann gewechselt und dann habe ich gemerkt, nee, also so komme ich jetzt nicht weiter. Habe aber auch selbstkritisch festgestellt, ich war nicht gut vorbereitet. Ich habe da noch nicht so ein richtig prickelndes Konzept entwickelt gehabt. Das war noch nicht, die Engländer würden sagen, compelling. Das war noch nicht zwingend. Und dann sagte ich, okay, dann ist mein Ehrgeiz eigentlich erwacht und habe gesagt, bring das doch mal für dich in gewisse Struktur und lese dir noch ein paar Sachen an, besuche noch ein paar Kurse und bring das mal in so ein Raster, wo du nachher sagen kannst, jetzt weiß ich genau, was ich sagen will und wie ich das dann als Mentor sozusagen vermitteln kann. Ja, und als ich das, da habe ich Ende 18 angefangen und gesammelt und getan und dann kam nach einer gewissen Zeit einfach Corona dazu. Und war während der Corona-Zeit dann natürlich entweder zu Hause gefesselt, war dann auch viel im Ausland, weil ich da familiär Kontakte nach Namibia habe. Und dann saß ich da auf der Farm in den Corona-Zeiten und da hatte ich viel Zeit. Und dann sage ich, Mensch, da kannst du ja auch ein Buch draus machen. Und so ist es eigentlich entstanden. Und das Buch ist eigentlich heute schon ein Erfolg, weil ich sage, es hat für mich unheimlich viel gebracht. Also ich bin heute in meiner Coaching-Tätigkeit viel souveräner, viel, viel klarer. Ich kann viel schneller zum Punkt kommen, weil ich einfach gewisse Dinge gedanklich durchgespielt habe und auch die Zusammenhänge für mich einfach klarer geworden sind. Ich eier da nicht mehr so rum, sondern weiß, so passt es zusammen. Natürlich kann der Klient dazu eine andere Meinung haben oder eine andere Ansicht haben, das ist gar nicht so ein Problem. Aber er kriegt auf jeden Fall von mir mal einen gewissen kohärenten und in sich stimmigen Impuls. Und ich glaube, das ist für viele ganz wichtig. Und ich habe teilweise auch sehr kurze Coachings. Ich nenne das ein bisschen Speak-Coaching, dass ich innerhalb von 1, 2 Sitzungen schon relativ klar dem Klienten auf den Kopf sagen kann, das ist der Punkt, an dem musst du arbeiten. Das ist für dich der Engpass. Und wenn du den löst, dann ist alles andere auch ein Kinderspiel.
Naja, es ist ja oft so, dass es irgendwie, ja, manchmal Kleinigkeiten sind, die ein ganz großes Ziel verstellen. Ja.
Und der Mensch hat eine gewisse Eigenblindheit. Ich will mich das selber gar nicht ausnehmen. Und wenn ein anderer mal sagt, sieh es doch mal von der in der Perspektive oder kondensiere es doch mal zu der Überlegung, dann kann das in vielen Fällen sehr hilfreich sein, auch bei strategischen Überlegungen. Ich habe heute gerade schon eine andere Coaching-Beratung beim guten alten Klienten gehabt und da haben wir innerhalb von einer halben Stunde sein Problem gelöst. Weil ich einfach den Abstand habe, weil ich die Analysefähigkeit habe und sage, das ist der Punkt. Und dann sagt er, ja, ich dachte auch schon so, aber jetzt, wenn du so sagst, jetzt sehe ich es klarer. Jetzt kann ich es auch spüren.
So, du hast auf alle Fälle die Corona-Zeit optimal genutzt, weil wir waren ja alle auf einmal mit Zeit überhäuft und ich kenne viele Menschen in der Zeit, es sind tolle Sachen entstanden und bei dir also auch. Und du hast gerade einmal schon das Stichwort Erfolg gesagt, denn es geht bei deinem Buch oder Bücher, da kommen wir später auch noch drauf, geht es um das Thema Erfolg und ich glaube sogar weiter als nur im unternehmerischen Kontext, ne?
Ja, also es geht eigentlich letztendlich um den Erfolg generell, um den Lebenserfolg. Und ich versuche so ein bisschen den Erfolg erstmal ein bisschen zu dekonstruieren. Wir haben ja sehr schwierige Zeiten insofern, weil also in der Zeit, wo ich so beruflich groß geworden bin, 80er, 90er Jahre, da hat alles nach Erfolg gestrebt und Erfolg war ganz wichtig und daran wurde man gemessen. Und dann gab es ja auch so eine spätere Phase, wo Erfolg immer so mit Ellenbogen verhalten und mit Neoliberalismus und mit Unmenschlichkeit und mangelnder Empathie und so gleichgesetzt wurde. Und ich versuche erstmal, eine gewisse Nüchternheit wieder reinzubringen und sagen, Leute, was ist eigentlich Erfolg? Erfolg ist ein Ziel zu erreichen. Und zum Beispiel ein ganz simples Ziel, was wir haben, ist Überleben. Und ich schreibe das auch in meinem Buch, dass ich sage, wenn ich am Sonntag mit dem Fahrrad zum Bäcker fahre und ein paar Brötchen für die Familie kaufe und dann wieder zurückkomme, heil und ganz, sowohl körperlich als auch das Fahrrad und die Brötchen sind auch noch frisch und nicht in die Pütze gefallen, dann habe ich auch einen kleinen Erfolg erzielt. Das sehen wir aber überhaupt nicht, das wertschätzen wir überhaupt gar nicht, weil wir sagen, ja, das ist doch nichts. Dann sage ich, ja, tut mal langsam. Es ist ein Erfolg und darauf kann ich dann weitere Erfolge aufbauen. Natürlich ist ein beruflicher Erfolg ein bisschen was anderes als Brötchen kaufen, aber sich einfach mal klar zu machen, wir brauchen Erfolg im Leben. Ohne Erfolg würden wir wahrscheinlich gar nicht überleben können. Also wenn man mal in die Frühzeiten der Menschheit zurückgeht, der Neandertaler war zum Erfolg verdammt. Wenn der nicht einen Mammut erlebt hat, wenn der nicht irgendwelche Bären im Wald gefunden hat, wenn der nicht irgendwie was zum Essen gefunden hat für die Familie, dann sind die gnadenlos verreckt. Das heißt, Erfolg ist eine Qualität, die uns von frühester Menschheit auf eigentlich sehr präsent ist und unser Leben begleitet. Der nächste Punkt ist das, dass natürlich auch Erfolg viel mit Zielsetzung, mit Motivation zu tun hat. Ich kann nur dann motiviert sein, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, mich anstrenge, dieses Ziel mir auch irgendwo Kraft und Energie gibt und ich dann aber in der Endkonsequenz, wenn ich das Ziel erreicht habe, auch emotional eine Freude, eine Bestätigung, eine Selbstbestätigung verspüre und sage, ja, das war jetzt toll und das gibt mir jetzt auch die Kraft, zu neuen Ufern weiterzugehen. Und das sind so, wo ich erstmal sage, ein bisschen nüchtern, ein bisschen Piano oder sage, Leute, tun mal ein bisschen langsam, dass wir uns dem Thema Erfolg etwas unemotional nähern und uns klar machen, wir brauchen einfach den Erfolg als Menschen.
Du hast jetzt schon durch die Blume gesagt, es ist kein Chakra-Buch, ne? Es ist jetzt nicht das Buch hier, die ultimative Anleitung, so bin ich in allen Lebensbereichen erfolgreich. Das ist es nicht, ne?
Das war mir immer wichtig, weil ich habe da auch in dem Bereich natürlich viel gelesen, war auf vielen Kosten und ich sag mal so in den 80er Jahren, ich bin groß geworden in dieser Chakra-Kultur. Das hat mich nie so wahnsinnig überzeugt, weil ich sage, also wenn das so einfach wäre, dann müsste es auf der Welt ja nur noch Millionäre geben.
Einer in dieser Chaka-Kultur wird Millionär.
Genau, das ist derjenige, der seine Bücher und seine Kurse verkauft. Ne?
Ja, genau.
Nein, ich hab gar nichts dagegen, dass man da bestimmte Formate hat und sagt, okay, die Punkte sind wichtig. Aber mir ging es um was anderes. Ich wollte jetzt nicht zu den 1000 Büchern, die es gibt, noch das 1001 schreiben, sondern ich wollte eigentlich was Neues anfassen, dass ich sage, ich schreibe ein Buch, wo ich, und deshalb nenne ich es auch Kategorien, diese ganzen Kategorien, die sich mir sozusagen präsentiert haben, dass ich die mal strukturiere und in eine gewisse Ordnung und Übersicht bringe, um damit der Leserin, dem Leser die Möglichkeit zu geben, sagen, aha, jetzt habe ich erstmal das ganze Panorama. Und dann können Sie gleich noch ein bisschen detaillieren. Und dann kann ich erstmal schauen, was ist eigentlich für mich relevant. Denn wenn ich als Konsument heute in eine Buchhandlung gehe oder bei Amazon surfe, da gibt es dann Bücher wie Ohne Vertrauen geht gar nichts oder Nur Empathie bringt uns zum Erfolg oder Erfolgreiche Teamarbeit ist der Schlüssel oder So verhandelst du erfolgreich oder Zeitmanagement, ja. Diese ganzen Einzelpunkte. Und die sind ja alle auch irgendwo richtig. Die Frage ist nur, wie hängen die zusammen und was ist eigentlich für mich jetzt wichtig? Denn der klassische, der typische Nutzer, der geht halt in eine Buchhandlung und sagt, oh ja, das ist ein Buch, das ist interessant. Das lese ich jetzt mal. Und das ist dann vielleicht auch interessant, aber hat er dann die Frage schon geklärt, ist das eigentlich ein Baustein auf meinem Weg zum Erfolg? Ja. Das kann er eigentlich die Frage gar nicht beantworten, weil er die ganzen Bausteine ja noch gar nicht gesehen hat. Und deshalb habe ich gesagt, ich breche es mal runter auf diese 42 Kategorien und ich nehme für mich in Anspruch zu sagen, da ist alles, was bisher zum Erfolg thematisiert und besprochen wurde, in mindestens eine dieser Kategorien einzuordnen. Also nicht, dass ich das alles geschrieben habe, aber dass ich sage, wenn einer mit dem Thema kommt, Motivation oder Verhandeln oder Commitment oder Resilienz, in eine von den Kategorien kann ich es einordnen.
Ja, mir fallen jetzt 1000 Beispiele ein, weil du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel Zeitmanagement. Mir nutzt dir ein gutes Zeitmanagement nichts, wenn ich lauter falsche Sachen mache, um diese beiden Sachen zusammenzubringen. Oder wenn ich gut verhandeln kann, aber ich spreche immer mit den falschen Leuten, hilft es mir auch nicht. Das heißt, da sieht man, wie verzahnt das ist.
Genau. Und das ist mir wichtig, da mal ein bisschen Luft in die Bude zu bringen. Und sagen, Leute, entspannt euch mal, guckt euch mal, was es alles gibt. Und dann gehen wir in die Tiefe. Und ich gehe natürlich auch schon ein bisschen in die Tiefe, aber das ist, sag mal, der erste Meter, den wir unter die Erde bohren. Und wenn einer sagt, okay, mein Problem ist Verhandeln und Zeitmanagement, die beiden Ankerpunkte, wenn ich die im Griff habe, dann kann ich loslegen wie eine Rakete. Dann kann er in diesen beiden Kategorien sagen, und da bohre ich jetzt nicht einen Meter tief, sondern da bohre ich jetzt 20 oder 30 Meter tief. Ich habe dann auch ein paar Literaturangaben und auch ein paar Fußnoten und so weiter mit eingestreut. Und dann hat man mal einen Anfang und dann kann man loslegen, aber man weiß, okay, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Und ich muss sagen, ich bin ja, habe ich es vorher gesagt, sehr gern in den Bergen beim Wandern. Und wenn man weiß, man ist wieder auf dem richtigen Weg, dann hat man plötzlich eine ganz andere Kraft. Man hat eine ganz andere Klarheit im Kopf, man hat eine ganz andere Motivation. Und ich glaube, viele Menschen haben heute ein gewisses Problem der Orientierung, dass sie sagen, auf welchen Gipfel möchte ich eigentlich steigen? Und wir wissen alle, wenn wir sagen, ach, wir spazieren mal so los, wir wissen noch gar nicht, wo wir so genau hinlaufen, das ist dann so ein netter Kaffeespaziergang, aber so richtig in unsere Kraft kommen wir eigentlich nicht.
Beim Denkbuch Erfolg benutzt du die Zahl 42. Du wirst es oft hören wahrscheinlich.
Ja, ja.
Im Prinzip gibst du die Antwort auf alles, ne?
Ja, ein bisschen, das ist eine Anspielung. Also ich bin, sag mal so, wie bin ich zur Zahl 42 gekommen? Ich wollte eigentlich ursprünglich die Zahl 21 nehmen, weil nach der Kabbalistik, da kann man jetzt dran glauben oder nicht, also ist die Lehre von der Symbolkraft von Zahlen, ist die eigentlich absolute Erfolgszahl ist 21. Und dann habe ich aber bei meinen Kategorien gemerkt, es wird dann ein bisschen knapp, da muss ich relativ viel Material in die Wursthaut quetschen. Und ich brauche ein bisschen mehr. Und dann sagte ich, ja, was machst du jetzt? Dann habe ich gesagt, dann multiplizierst du doch mit der Zahl 2. Die Zahl 2 steht für die Dualität. Ich bin großer Freund von Dualität, weil ich sage, es gibt immer zwei Seiten. Da kommt dann der Anwalt wieder durch. Es gibt immer zwei Seiten, auf eine Sache zu schauen. Und zwar mal 21 gibt halt 42. Und dann erinnerte ich mich an den Film und an das Buch Per Anhalter durch die Galaxis. Und da war ja die 42 diese Antwort des Computers auf die Frage nach allem. Und die Leute waren ja dann ein bisschen enttäuscht, weil sie sagen, ja, was fangen wir jetzt mit 42 an? Und die Rückmeldung war dann, ja, die Frage war falsch gestellt. Und für mich hat die 42 insofern eine doppelte Symbolkraft. Auf der einen Seite sage ich, ja, ich habe das ganze Universum des Erfolgs einmal sozusagen umrundet. Also ist alles irgendwo da. Aber die eigentliche Schlüsselfrage, was mache ich jetzt, was ist jetzt für mich wichtig, was ist mein Erfolg, was muss ich tun, was macht mich glücklich, wie komme ich mit anderen klar und, ist dann eine offene Frage, die jeder für sich selber stellen und auch beantworten muss. Und bei dieser Beantwortung, da möchte ich sagen, den Lesern ein bisschen helfen, eine gewisse Guidance zu haben, ein gewisses Geländer, um dann nicht völlig orientierungslos durch die Landschaft zu marschieren.
Was sind denn so Kategorien? Gib mal Beispiele dafür. Was ist eine Kategorie in deinem Buch?
Also ich nenne es deshalb Kategorie, weil es gibt ja manche Leute, die sagen Prinzipien. Ich nenne es deshalb nicht Prinzipien, weil das Prinzip heißt, also so wie so diese Lebensweisheit, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oder wie ich vorher sagte, sei entschlossen und die Sache ist getan. Oder du musst dich auf deine Stärken konzentrieren und nicht auf deine Schwächen. Das sind alles Prinzipien. Und ich sage, nein, ich gehe ein bisschen auf die Metaebene ein bisschen höher. Ich sage, es sind Kategorien. Das ist für mich wie sozusagen eine gedankliche Schublade, in dem ich ein Thema aufbewahre. Und ich habe das Buch, könnte es ja vielleicht vorwegnehmen, in vier Teile aufgeteilt. Es wird also vier Bände geben. Und der erste Band heißt die Basis. Da geht es so um grundsätzliche Kategorien, mit denen wir uns mal als allererstes beschäftigen sollten, bevor wir uns dann den weiteren Kategorien wenden. Ist ein bisschen wie der Hausbau. Wir brauchen erstmal ein ordentliches Fundament. Und dort haben wir Kategorien. Ich fange jetzt zum Beispiel ganz simpel an mit der Frage, was ist Erfolg? Und ich beantworte die Frage gar nicht, sage, das ist es, sondern ich sage, das sind so ein bisschen mal die Fragen, die man sich stellen muss, dass man selber mal ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was bedeutet eigentlich Erfolg für mich? Wie wichtig ist mir Erfolg? Macht Erfolg mich glücklich? Das ist nämlich die nächste Frage, die nächste Kategorie, was ist Glück? Viele denken, Erfolg sei denknotwendig Glück und Glück sei Erfolg. Ich zweifle da etwas, weil ich glaube, das gibt eine gewisse Schnittmenge, aber es ist nicht deckungsgleich. Dann beschäftige ich mich ein bisschen mit den Fragen wie Bewusstsein, Macht der Gedanken, Macht der Gefühle. Macht der Gefühle ist mir sehr wichtig, weil wir gerade so in der Welt der Digitalisierung ja wieder so ein bisschen in eine Systematik hineinrutschen, wo wir denken, sobald wir unsere Probleme digitalisiert haben, sind eigentlich alle Probleme gelöst. Und ich glaube, das ist ein Irrtum, weil Menschen leben eigentlich über ihre Gefühle. Und die Gedanken, der Verstand, die Schlussfolgerungen, das Abstrahieren, das alles, die Mathematik, das sind alles Hilfsmittel, um letztendlich uns zu unseren Zielen zu bringen, aber letztendlich unsere Emotionen zu bedienen und denen gerecht zu werden. Und das muss man nicht teilen, da kann man ganz anderer Meinung sein. Also Immanuel Kant würde mich jetzt wahrscheinlich auslachen, aber ich glaube, es wäre einfach wichtig, mal darüber nachzudenken. Und denn wenn man diese grundsätzlichen Fragen nicht für sich mal geklärt hat, dann ist alles, was man sonst macht, immer so ein bisschen auf einem brüchigen Fundament gebaut.
Also das ist quasi so ein, ich nenne es jetzt mal Leitfaden. Also ich gehe durch die Kategorien, ich schaue mir jede Kategorie an. Manche habe ich vielleicht auch für mich schon geklärt. Aber ich kann natürlich, wenn ich das 1:1 durcharbeite, halt auch sehen, ups, hier muss ich was tun. Und etwas, was mir halt ganz oft, viele sind ja angetrieben, machen täglich irgendwas, aber gar nicht für ihre Ziele, sondern die machen es einfach, weil es so ist.
Ja, und wenn einer damit happy ist, wäre ich der Letzte, der ihm das jetzt ausreden wollte. Aber ich sehe halt viele Leute, die alles Mögliche tun, vieles tun, sich abrackern. Und wenn man sie fragt und sie ehrlich antworten, sagen, eigentlich bin ich nicht damit glücklich. Eigentlich erfüllt es mich nicht.
Und dann sollte man heute sich Gedanken darüber machen und nicht in 10 oder 15 Jahren, wenn man zurückguckt auf die Situation.
Und ich mache mir immer den Spaß. Also es gibt ja so Leute, die permanent klagen, weil sie also überhaupt keine Zeit haben und im Zeitdruck sind. Und sie müssen das und das machen, um Zeit zu sparen. Und dann frage ich sie ab und zu mal, und jetzt sag mir nochmal, was machst du eigentlich mit der ganzen gesparten Zeit? Und dann kommen die so ein bisschen in Stocken und sagen, ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ja.
Da können wir jetzt noch philosophieren, ob man überhaupt Zeit sparen kann.
Ja,
das funktioniert auch nicht. Ich glaube, da ist dann Achtsamkeit ist ein ganz großes Thema, dass man einfach schaut, dass man immer an der Stelle ist, an der man auch gerade ist und da wirklich ist und nicht schon in der nächsten gedanklichen Nummer.
Aber nochmal kurz zu den Kategorien. Also bei der Basis, da habe ich dann noch Dinge wie Werte, zum Beispiel ganz wichtig, was für Werte sind wichtig für uns? Denn die Werte sind für uns wie so ein bisschen so Eckpfosten an einem Fußballspiel, also im Fußballfeld. Und wenn ich keine Werte habe, dann ist eigentlich alles für mich entweder wertlos oder alles gleich viel wert und dann habe ich keine Orientierung mehr. Ich habe ja viele Gespräche mit Menschen und stelle dann öfters mal die Frage, was sind die 5 wichtigsten Werte in deinem Leben? Also die eine Hälfte sagt, ganz ehrlich, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Die andere Hälfte sagt, ist kein Problem, habe ich mit meinem Coach alles schon besprochen, 1, 2, 3, 4, 5. Dann sage ich, okay. Und wie weit materialisieren sich diese 5 Werte dann in deinem Leben? Es gibt ja den typischen Managerwitz, der von einem Journalisten interviewt wird und dann fragt der Journalist, ja, also Sie sind ein berühmter Manager und total erfolgreich und permanent auf Achse und was ist denn der wichtigste Wert in Ihrem Leben? Und dann sagen viele, weil sie meinen, es kommt gut an, ja, meine Familie. Dann fragt der Journalist zurück, ja, und warum verbringen Sie dann so wenig Zeit mit Ihrer Familie? Das ist für mich so diese Frage, ja, wenn ich Werte habe, die aber in meinem Leben eigentlich keine große Rolle spielen, dann ist eigentlich Zeit für eine Korrektur, dann ist Zeit für Reflexion, dann ist Zeit, mal nachzudenken, lebe ich eigentlich das richtige Leben oder lebe ich das Leben im falschen Leben?
Ja, und das ist gerade heute in den Verlockungen von Social Media ja wirklich so hoch wie noch nie, weil wir kriegen völlig falsche Bilder zugespielt. Die Leute inszenieren sich von ihrer schönsten Seite, aber nirgends sieht man das richtige Leben.
Ja, und ich sage halt, wenn ich da ein paar stabile Werte habe, ich tue mich auch, ich bin ja auch im Internet immer wieder unterwegs und surfe und gucke, aber ich kann relativ schnell sagen, interessiert mich nicht. Und wenn ich jedem Hasen hinterherlaufen würde, wo ich sage, das ist eigentlich eine ganz interessante Nachricht, dann wäre ich den ganzen Tag mit dem Surfen beschäftigt und am Abend wäre ich total erschöpft und hätte aber nichts erreicht und wäre dann eigentlich frustriert.
Das ist ja auch das Tolle bei einer Geschichte wie einem Buch, wenn man sich dafür entschieden hat und darin arbeitet, es gibt halt keine Ablenkung, ja. Das heißt, es taucht nicht plötzlich ein neues, buntes Bild auf. Und das ist eine gute Gelegenheit, sich dann wirklich mit so grundlegenden Dingen, Werte halte ich für ganz wichtig, sich auch zu beschäftigen. Werte sind auch so in jetzigen Zeiten, wo wir so gesellschaftliche Umwandlungen sehen. Wenn du gewisse Werte hast, dann merkst du auch, was du willst und was nicht.
Genau, also das ist eine Orientierung und das brauchen wir heute mehr denn je, denn wir haben eine Informationsüberflutung, die gewaltig ist, die eher schlechter werden oder schlimmer werden wird als bisher. Und es nimmt uns vor allem eins, es nimmt uns Gelassenheit, es nimmt uns die Balance im Leben, es nimmt uns die Orientierung. Und wir sind dann, ich sage, habe es auch in meinem Buch mal so geschrieben, wir sind dann so ein bisschen Billardkugeln, die eben von anderen irgendwo auf dem Billardtisch angestoßen werden und dann rollen wir halt so. Aber es ist eigentlich nicht mehr unser eigener Kurs.
Also ich sag mal, wenn man Grundwerte hat, die man im Leben auch einhält, lässt man sich manchmal Sachen nicht gefallen. Man macht auch manche Kämpfe nicht, weil man einfach sagt, das ist uninteressant, ich suche lieber meinen eigenen Weg woanders. Ja, also es kann weitreichende Konsequenzen haben.
Und da komme ich halt wieder zurück. Also Individualität ist bei mir auch eine ganz wichtige Kategorie, dass man auch sagt, es sind auch meine Werte. Es sind jetzt nicht Werte, die irgendjemand da von der Politik oder in der Wirtschaft oder vom Radio oder vom Fernsehen oder im Internet vorgegeben hat, sondern es sind meine Werte, die ich bejahe und sage, dafür stehe ich. Und natürlich, es gibt viele Werte, die man bejahen kann, aber ich sage dann immer, geh mal auf die Werte, für die du im Zweifel auch sterben würdest. Und dann reduziert sich das relativ stark.
Ja, du malst jetzt das ganz starke Bild. Es gibt aber auch Werte, da reicht es ja schon, dass du aneckst, wenn du einfach sagst, nein, das entspricht hier nicht meiner Ethik, das mache ich nicht mit. Da hast du an ganz vielen Stellen Probleme.
Genau, und dann muss ich das aushalten, weil ich sage, der Wert ist mir so viel wert, dass ich sage, wenn ich gegen den verstoßen würde, dann würde es mir nicht gut gehen, dann würde ich mich nicht wohlfühlen, dann würde ich morgens wahrscheinlich Probleme haben, mir selber im Spiegel ins Gesicht zu schauen.
Es ist aber hilfreich, wenn man das hat, weil man kommt an gute Stellen im Leben.
Absolut, absolut.
Denkbuch Erfolg, die Basis von Thomas Kapp. Alle Infos zum Buch in den Shownotes des Podcasts.
Alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Bücher, Hintergründe, Wissen.